Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Elisa.
Ja, Tobias.
Wie viele verschiedene Wörter oder genau gesagt Verben kennst du für Fortbewegung?
Also du meinst jetzt verschiedene Arten von Fortbewegung, also sowas wie gehen, laufen, fahren, schwimmen und so.
Ja, laufen und joggen oder laufen und gehen muss ja gar nicht mal was Verschiedenes sein.
Laufen und gehen ist schon was Verschiedenes, je nachdem, ob es passiert, dass, also ob du immer einen Fuß auf dem Boden hast oder ob es passiert, dass zwei Füße gleichzeitig in der Luft sind. Letzteres ist Laufen, das andere ist Gehen.
Ja, das ist die Definition, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt zu Aldi laufe oder ich gehe zu Aldi, bin ich wahrscheinlich in beiden Fällen nicht gejoggt.
Ja, das stimmt. Aber also du meintest jetzt quasi, das war das, was du meintest, als du gefragt hast, wie viele Verben ich kenne.
Sowas in die Richtung, ja.
Ich kann dir jetzt keine Nummer sagen, aber ich kann jetzt versuchen, noch mehr aufzuzählen. Kriechen, krabbeln, rennen, springen, hüpfen. Jetzt wird's, also es gibt noch viel mehr, aber gerade fallen mir nicht mehr ein. Aber warum fragst du mich das? Willst du auf irgendwas hinaus?
Weil ich darauf gestoßen bin, dass es erstaunlich viele von diesen Verben gibt, im Deutschen zumindest.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, gut, ich kann nur noch Englisch als Vergleichssprache. Meine Lateinkenntnisse reichen nicht aus, um qualifiziert darüber zu reden. Und im Deutschen gibt es halt erstaunlich viele Wörter. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Wörter es wirklich im Englischen dafür gibt. Habe ich nicht recherchiert. Ich habe auch keine Statistiken gefunden, wie viele es dafür im Deutschen gibt. Du guckst mich so irritiert an.
Ich warte noch ab, worauf das Ganze abzielt.
Gleich zielt es noch ganz kurz darauf ab, dass wir einen Ausflug in einen Wikipedia-Artikel machen.
Okay.
Einfach nur als, aus Spaß an der Freude.
Aha.
Und dann habe ich mit Hilfe einer KI eine Kleinigkeit vorbereitet.
Okay.
Halte ich fest.
Ich halte mich fest.
Laufen, gehen, sich bewegen, schlendern, bummeln, einfach schweben, rennen, hasten, schnell voran, eilen, sprinten, so dynamisch dann. Tapsen, schleichen, leise treten, schlurfen, torkeln, schwer im Leben, humpeln, hinken, stolpern, fallen, watscheln, taumeln, unbehalten. Wandern, ziehen, sich begeben, reisen, pilgern, stets am Leben, schreiten, wandeln, sanft verweilen, gleiten, streifen durch die Zeilen, aufbrechen, losziehen, fort und weiter, abhauen, verduften, alles heiter, abdüsen, verschwinden, auf den Weg, immer vorwärts, Schritt um Schritt, im Takt bewegt. Hat uns ChatGPT gedichtet.
Vielen Dank, ChatGPT.
Ich finde das schon ziemlich beeindruckend, was da so an Versmaß bei rauskommt. Also die letzte Strophe humpelt ein bisschen oder verändert sich. Das kann aber auch vom Künstler beabsichtigt gewesen sein, wer weiß.
Naja, zwischendurch humpelt es ja auch so ein bisschen, oder? Mit dem so dynamisch dann, das klang irgendwie nicht so ganz rund.
Ja.
Aber das hat man ja auch, wenn Menschen versuchen, was zu dichten.
Sagen wir so, es war deutlich runder, als hätte ich versucht, es selbst zu dichten. Ich habe nicht versucht, es zu korrigieren. Das ist so aus der KI rausgefallen. Also ich habe mir erst ganz viele Wörter zum Thema Bewegung und Fortbewegung und so weiter rausgeben lassen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, hey, bring das doch mal in eine Reihenfolge, die man wirklich schön vorlesen kann.
Ja, ist gut geworden.
Ist ein guter Anfang, kann man drauf aufbauen.
Ja, wobei ich mich frage, also ich bin gerade nicht sicher, ob ich Fallen als Fortbewegung zählen würde.
Doch.
Ja, ich wäre halt irgendwie eher, also ich sehe ein, dass es grammatikalisch so gezählt wird.
Ja.
Weil ja auch die Vergangenheitsform entsprechend mit Sein und nicht mit Haben gebildet wird. Aber irgendwie wäre so mein Gefühl, dass Fortbewegung eigentlich eher was sein sollte, was ich absichtlich tue. Und Fallen mache ich in der Regel ja nicht absichtlich.
Mhm. Wikipedia stützt aber meine Meinung. Ich zitiere aus der Wikipedia. Daneben gibt es Verben, die eine Bewegung nicht anhand eines Referenzobjektes lokalisieren, sondern Bewegung in der absoluten Raumrichtung nach oben oder unten bezeichnen. Meist ohne festen Endpunkt, zum Beispiel steigen oder fallen.
Okay, sag mal, hast du gewusst, dass ich Fallen kritisiere und deshalb schon den Wikipedia-Artikel bereit gehabt?
Nein, ich habe ihn aufgehabt und eben natürlich nochmal kurz überflogen und... hatte deswegen noch im Hinterkopf, dass Fallen hier als Beispielwort auftaucht.
Mhm.
Ich finde es nämlich auch nochmal interessant, also es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Thema Verben der Bewegung, heißt der, glaube ich, in der Überschrift. Ja, nee, Verb der Bewegung, ohne Plural. Und fand das nochmal ganz spannend, dass es anscheinend dann wissenschaftlich nochmal unterschieden wird, ob ich mich einfach nur bewege oder ob ich mich anhand eines Pfades bewege.
Mhm.
Oder hier, also in der Zwischenüberschrift heißt es Lokalisierung eines Pfades. Und Fallen hat halt eine Richtung vorgegeben, während Gehen dem, also ist diffus, da ist die Richtung nicht so ganz klar.
Ja.
Und dann, also so weit, so einfach. Und dann gibt es so Verben wie ankommen.
Ja, das ist ja nicht so richtig Fortbewegung eigentlich. Das ist ja der Endpunkt einer Bewegung gewissermaßen.
Ja, aber auch da ist Wikipedia auf meiner Seite. Also für es gibt auch sowas wie, wir erreichen den Gipfel.
Mhm.
Also es wird da anscheinend auch noch so mit zur Fortbewegung gezählt.
Mhm.
Und um anzukommen, musst du dich ja noch ein ganz kleines bisschen bewegt haben, weil sonst bist du ja schon da.
Aber weißt du, was ich gerade richtig spannend finde? Sich bewegen ist kein Verb der Bewegung.
Warum nicht?
Also jedenfalls wird der, also gut, nein, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe mal gelernt, dass bei Fortbewegungsverben halt der Perfekt mit einer Form von Sein gebildet wird und bei den meisten anderen ja mit einer Form von Haben.
Mhm.
Und ich sage ja nicht, ich bin bewegt. Also ich kann auch sagen, ich bin bewegt, aber dann geht es um was anderes. Aber ich sage ja, ich habe mich bewegt.
Also vielleicht, um es erst mal ein Beispiel deutlich zu machen. Du meinst, man würde sowas sagen wie, ich bin Auto gefahren und ich habe die Scheibe eingeschlagen.
Ja, genau.
Das war für mich immer schwarze Magie, warum ich aus dem Sprachgefühl heraus wusste, welches Verb ich da, also Hilfsverb ist es, ne?
Ja.
Dafür benutze. Und dann hat mein kleiner Bruder irgendwann mal klug geschissen und mir das erklärt. Seitdem achte ich da drauf und es ist nicht so ganz einheitlich oder manchmal ist es auch die Frage, ob ein Verb so oder so gedeutet wird. Das heißt, es kann je nach Sprachreferenzraum auch unterschiedlich, zumindest im Duktus drin sein, was die Leute sagen oder nicht.
Ja, es gibt ja auch, also ich glaube, es ist vor allem in Süddeutschland, dass man sagt, ich bin gestanden.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich habe gestanden.
Ja. Ja, ich habe im Stau gestanden, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, Bogen zurück. Warum wollte ich das jetzt an einem Beispiel klar machen? Worauf wolltest du hinaus?
Ich hatte gerade den Punkt gemacht, dass das bei Bewegen ja nicht so ist.
Ach so. Ja, bei Bewegen würde ich sagen, gibt es zwei Arten von der Bedeutung.
Ich habe mich bewegt oder ich habe etwas bewegt. Oder was meinst du noch?
Ja. Also genauso, also du kannst halt deine Arme bewegen, aber nicht als Fortbewegung, sondern als du bewegst dich.
Mhm.
So ähnlich wie mit dem Stehen letztlich, auch sehr aktives Stehen.
Ja.
Und wenn man es jetzt aber bildet vom Sprachgefühl her, würde ich auch sagen, ich habe mich zum Restaurant bewegt.
Ja, genau. Und das finde ich gerade, das ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, als wir drüber sprechen und das finde ich irgendwie ein bisschen lustig.
Wahrscheinlich ist es dann rein sprachtheoretisch richtig zu sagen, ich bin...
Nein.
Bin mich zum Restaurant bewegt.
Hat das vielleicht noch was damit zu tun, dass man da das Reflexivpronomen drin braucht? Also dadurch, dass halt das ich habe mich bewegt da drin steckt und dass es deshalb dann nicht mit dem Hilfsverb eingebildet wird, obwohl das auch ein Verb der Bewegung ist?
Jetzt fragst du den Richtigen.
Du hast den Wikipedia-Artikel offen.
Ja, aber ich wollte nur auf die Unterscheidung hinaus, ob es jetzt noch um Bewegungsrichtung geht oder nicht.
Okay. Wolltest du dazu noch was sagen?
Nein, ich wollte eigentlich nur aufmachen, dass es unter anderem diese Unterscheidung gibt und dass, ja, verschiedene Verben einfach nochmal in der Fortbewegung unterschieden werden.
Ja, spannender Einblick, danke.
Und anscheinend werden, ja, es gibt hier so ein paar Obergruppen, die so ein bisschen stärker unterschieden werden. Dann gibt es noch weitere kleine Sondergruppen. Verfolgen und begleiten, tanzen.
Ah.
Aber tanzen ist auch wieder so, ne? Ich habe getanzt, nicht ich bin getanzt.
Ja.
Ich habe verfolgt, ich habe begleitet.
Mhm.
Die Regel ist voll von Sternchen, Sternchen, Sternchen. Das ist nur eine grobe Richtlinie, ne? Das ist wie dieses Piraten-Palais-Recht.
Was für ein Ding?
Das Palais-Recht der Piraten, Fluch der Karibik.
Du musst dazu mehr sagen, ich habe keine Ahnung.
Es ist irgendein nicht wirklich in Stein gemeißeltes Piratengesetz, wo sie sich dann streiten. Und das Recht des Palais, ich weiß gar nicht, worum es darin genau geht. Jedenfalls in einer Szene ist es dann so, dass es dann plötzlich kein Gesetz mehr ist, sondern eher so eine Richtlinie, so eine Leitplanke, muss man sich nicht so ganz dran halten.
Mhm.
Ich glaube, es ist im Wesentlichen der Ehrenkodex der Piraten so.
Okay.
Und scheiß auf die Ehre, wenn du einen Schatz haben willst, so ungefähr.
Alles klar.
Post-Production-Tobi hier und ich würde sagen, da habe ich mich gerade mal richtig um Kopf und Kragen geredet, ne Leute? Das Recht für Palais ist kein Ehrenkodex in dem Sinne, sondern das Recht darauf, Verhandlungen zu führen. Und bevor ich mich jetzt einfach nochmal um Kopf und Kragen rede, habe ich einen ganz einfachen Lifehack. Ich lese aus Wikipedia vor und dann könnt ihr, wenn ihr Beanstandungen habt, das direkt in die Wikipedia melden. So, und zwar, Palais ist ein Treffen verfeindeter Parteien, um über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Der Begriff wurde bekannt durch den Film Fluch der Karibik. Ha, soweit hatte ich also recht, bei der sich Elizabeth Swann, die Tochter des Gouverneurs von Port Royal, gegenüber den Piraten unter Captain Hector Barbarossa auf das Recht zu reden beruft, um den Tod zu entkommen. Ja, also ging jetzt nicht um Schatz an der Stelle, halt um den Tod. Naja, Ich habe den Film halt vor 10 Jahren geguckt, sorry. Ebenso wird Palais verwendet in Shakespeares Julius Caesar sowie den Filmen bzw. Serien The Wire, The Office, Charmed, John Wick, Kapitel 3, Django Unchained, The Order, Klammer auf, Fernsehserie, Klammer zu und Cop Shop. Ja, das sagt die Wikipedia dazu. Und jetzt gibt's natürlich noch das Problem, wie spricht man Palais eigentlich aus? Ich sag Palais, dann gibt es Palais und Palais. Ich habe keine Ahnung, das Wort kommt aus dem Französischen, ich hatte Latein in der Schule, haut mich nicht dafür. Sorry, ich weiß es nicht besser. Ja, damit haben wir die Bewegungsverben für heute abgefrühstückt und das kleine Gedicht.
Juhu.
Und damit können wir eigentlich zur Sache kommen. Um welches Buch geht's heute?
Ich habe heute Skandor von Ursula Poznanski mitgebracht.
Willst du den Namen nochmal sagen?
Ursula Poznanski.
Warum bist du dir sicher, dass man das Z so weich ausspricht?
Ich würde einfach behaupten, dass das bei den meisten dieser Namen so ist, okay, dass man das so ausspricht.
Wir können ja später mal gucken, ob es einen Insta-Account gibt mit Ausspracheanleitung. Skandor. Da sind zwei weiße Punkte über dem Titel. Die müssen so aussehen, als wäre das N so eine Art Ä. Aber ich glaube, die haben nur was mit der Covergestaltung zu tun, nicht mit dem Titel.
Ich weiß gerade nicht mal, was du meinst. Ach so, ja, nee, die gehören nicht zu dem Titel. Die gehören zu dem Rest des Covers. Was siehst du denn noch auf dem Cover?
Ein Untertitel. Die Wahrheit kann dich reich machen. Die Lüge lässt deine schlimmsten Albträume wahr werden. Das kann jetzt alles heißen. Und ansonsten ist es irgendwie sehr technisch geprägt. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Platine, wo so Schaltkreise angedeutet sind, die da rumlaufen. Und es ist eins von diesen coolen Covern, die so ein bisschen 3D sind. Also zum einen optisch haben sie da irgend so einen Effekt drauf, dass es so komisch glänzt. Und andererseits sind ein paar von den Platinen auch so eingestanzt. Ja. Dass man sie anfassen kann.
Schon ganz cool, ne? Und wenn du das so anguckst, erinnert dich das an noch irgendwas, außer jetzt so Platinen? Also wenn du jetzt in die Mitte des Covers eher guckst?
Da ist ein Kreis, der also zwei Kreise ineinander, sehr, mit sehr dünnen Linien eigentlich verhältnismäßig, die aber an einer Stelle beide offen sind, was aber nicht ganz dieselbe Stelle ist. Meine Assoziation dazu wäre sowas wie eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis, wo so an einer Stelle dann durch das Licht der Rand so ein bisschen verschwimmt, aber das wahrscheinlich für den Kontext hier nicht ganz das, was gemeint ist. Und im Hintergrund ist es halt so, dass das Ganze in so einem etwas größeren Rechteck mit runden, abgerundeten Ecken eingebettet ist und ungefähr die Diagonale entlang von links oben nach rechts unten ist es auf der linken Seite dann eher rötlich gehalten, auf der rechten Seite eher so blau-dunkel und auch schwarz.
Ja, dunkelblau würde ich sagen.
Ja, dadurch, dass da in diesem Rechteck so ein schimmernder Aufdruck ist, irgendwie ist es nicht so ganz leicht. Ist immer irgendwie so ein bisschen bunt.
Ja.
Aber an was hätte mich das jetzt erinnern sollen?
Keine Ahnung. Nein, also ich habe bei diesem Kreis, aber wahrscheinlich nur in Verbindung mit dem Untertitel, irgendwie an Lügendetektoren gedacht. Also so, dass der Kreis irgendwie was ist, wo man den Finger drauf hält oder sowas.
Ja, okay. Mich hat es jetzt eher an so ein Computer-Icon, wo sich so Kreise ineinander drehen, während du warten musst, weil irgendwas lädt.
Ah ja, okay, das macht, glaube ich, tatsächlich auch mehr Sinn, was du dir das vorgestellt hast.
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber wenn du jetzt nur das Cover so siehst, mit dem Titel und dem Untertitel, würde dich das ansprechen?
Nee. Also ja, weil technisch. Aber ich kann mit dem Titel gar nichts anfangen. Gut, also ist wahrscheinlich irgendein Name, der in dem Buch dann eine Rolle spielt. Keine Ahnung, was jetzt eine künstliche Intelligenz sein soll oder irgendein Projekt oder was auch immer. Und die Untertitel dazu mit Die Wahrheit kann dich reich machen, die Lüge lässt deine schlimmsten Albträume wahr werden. Das ist so reißerisch. Und also sowas catcht mich einfach nicht an der Stelle. Das ist, denke ich, so, ja, meine Güte, aber was willst du mir jetzt sagen? So.
Okay.
Also man fragt sich natürlich jetzt schon ein bisschen, was meinen sie damit? Und ich hätte es auch eher andersrum erwartet, dass die Lüge einen reich machen kann. Aber das ist jetzt so, ich bin auch zu oft von solchen, also sehr leicht reißerisch formuliert. Und von sowas wird man irgendwie auch häufiger mal enttäuscht. Und vor dem Hintergrund bin ich jetzt so ein bisschen nicht so mitgerissen an der Stelle.
Okay.
Aber es würde durchaus reichen, dass ich hinten auf den Klappentext gucke, um zu gucken, was mir das Buch vielleicht noch über sich verrät. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, das hier ist eine A-Folge. Das sind die Folgen, in denen ihr keine Angst vor Spoilern haben müsst. Über die Details im Buch und konkrete Geschehnisse reden wir dann in der hierauf folgenden B-Folge.
Okay, also ich kann ja schon mal sagen, sonst hätte ich das Buch nicht mitgebracht, dass ich es richtig gut fand und dass ich nicht finde, dass dieser reißerische Untertitel in irgendeiner Weise zu viel versprechen würde.
Ja, aber er ist halt so diffus.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung.
Ich glaube, was mich stört, ist immer daran, es ist so, sie stellen irgendeine Behauptung in den Raum und sagen dir aber nicht, auf was die basiert.
Wie meinst du das?
Es gibt keine weiteren Informationen an der Stelle.
Mhm.
Und das ist natürlich irgendwie das Marketing davon. Aber es ist so, es versucht spannend zu sein, weil es sich nicht selbst erklärt an der Stelle.
Also da finde ich, bist du jetzt ein bisschen arg kritisch, weil, also es muss ja nicht alles im Titel stehen. Dann dreh jetzt halt das Buch um und liest den Klappentext. Also das ist ja nicht so, als wären die irgendwie bewusst geheimniskrämerisch oder so.
Das weiß ich noch nicht. Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, was in dem Buch passiert.
Das ist richtig.
Guck mir doch einfach mal auf die Rückseite. Da ist auch wieder so ein Rechteck und da drin steht der Klappentext, aber diesmal glitzert es nicht. Ist wahrscheinlich zum Lesen auch ganz gut.
Würde ich auch sagen.
Hat eine Überschrift. Wer lügt, fliegt raus. Es ist eine Challenge der besonderen Art, auf die Philipp und Tessa sich einlassen. 100 Menschen treten an, um einen einzigartigen, unfehlbaren Lügendetektor zu testen, Scandor. Er begleitet die Kandidaten rund um die Uhr, wittert jede Ausflucht, jede Schwindelei. Wer lügt, fliegt aus dem Rennen und muss sich seinen tiefsten Ängsten stellen. Die Person hingegen, die am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld von 5 Millionen Euro. Doch nicht alle spielen fair. Und es gibt jemanden, der sich auf der Suche nach einer ganz besonderen Wahrheit gemacht hat.
Ja, was denkst du jetzt?
Klingt schon ein bisschen geiler. Ich würde so einem Lügendetektor halt nicht trauen, dass er unfehlbar ist.
Mhm.
Das Problem ist ja auch, was ist eine Lüge?
Was meinst du mit, was ist eine Lüge?
Na, du musst es erstmal definieren. Und ein großes Problem oder eine spannende Sache finde ich immer, ist es auch eine Lüge, wenn man bewusst Informationen zurückhält und sie nicht sagt. Also, du hast mit deinen Freunden im Wohnzimmer gespielt und die Vase ist runtergefallen und zerbrochen und du weißt, wer es war und vielleicht fragt die Mutter sogar, wer war das und du sagst einfach gar nichts und du, weil du klein, niedlich und unschuldig aussiehst, stehst daneben und niemand traut dir irgendwas Böses zu. Du wüsstest aber, wer es gewesen ist.
Mhm.
Ist das Zurückhalten dieser Informationen an der Stelle eine Form einer Lüge oder nicht?
Mhm. Das ist eine interessante Frage. Im Sinne dieses Buches ist halt geklärt, dass du tatsächlich einfach jede Frage beantworten musst. Und damit wäre halt sozusagen das Verschweigen an der Stelle nicht möglich. Aber philosophisch kann man sich da natürlich drüber streiten. Und ich würde jetzt, also ich für mich würde sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einer Lüge und dem Weglassen einer Information sozusagen. Das ist aus meiner Sicht nicht dasselbe.
Ja, es geht ja noch ein bisschen weiter. Also das kann man ja beliebig weit strecken. Angenommen, wie heißen denn zwei Kinder, die so eine Vase kaputt machen würden?
Jetzt kann man Markus und Thomas, keine Ahnung.
Jetzt kann man echt nur die falschen Namen hier rauspicken. Ne?
Ja. Oh nee, jetzt habe ich zwei Jungen genommen, das ist blöd. Markus und Isabel.
Markus und Isabel, okay. Und du antwortest jetzt und sagst, Markus hat die Vase kaputt gemacht.
Hat denn Markus die Vase kaputt gemacht?
Ja, angenommen, Markus und Isabel haben das genau zu 50% zusammen gemacht. Dann hast du ja technisch gesehen nichts gelogen.
Ja, weil du hast eine wesentliche Information weggelassen.
Du hast die Frage nicht vollständig beantwortet.
Mhm.
Und dann gibt's auch immer so Beschönigungen, die man machen kann. Du kannst die Frage ja auch korrekt beantworten und sagen, ich habe meinen Bruder nicht gehauen. Also du sagst, du verneinst es nicht, sondern du sagst, naja, mein Bruder ist halt mit Vollspeed in meine Faust gerannt.
Ja gut, aber wenn du das sagst, dann kann sich ja jedes Elternteil erschließen, dass du ihn offenbar gehauen hast.
Ja, aber das Framing, wie man Informationen weitergibt, verändert halt die Informationen letztlich auch. Ich habe jetzt ad hoc kein richtig gutes Beispiel. Mhm. Keine Ahnung, deine Mama schickt dich abends noch Nudeln kaufen fürs Abendbrot.
Mhm.
Und du sagst, ja, ich bin zum Supermarkt gelaufen, weil die wärmende Bewegung wieder drin haben.
Ja.
Jetzt macht es ja einen Unterschied, ob du also du könntest ja sagen, ich bin da hingelaufen und die hatten zu, als ich da war. Das kann heißen, dass du einfach gemütlich gegangen bist und dann war dummerweise war zu und man musste dann leider Pizza bestellen, statt langweilige Nudeln zu essen.
Mhm.
Oder du bist wirklich wie eine Blöde gerannt.
Ja.
Und jetzt kann man natürlich dann an so einer Stelle suggerieren mit seiner Antwort, man wäre gelaufen wie eine Blöde.
Mhm.
Aber eigentlich hat man sich nur ganz langsam bewegt.
Ja, das ist natürlich dann der Fall, wenn man irgendwie so ein bisschen Wörter verwendet, die eine nicht ganz geklärte Bedeutung haben.
Mhm.
So, wo so ein bisschen Spielraum drin ist, ja.
Also deswegen zweifle ich an, dass der Lügendetektor unfehlbar sein kann in der Realität.
Ja, jetzt ist es halt nicht die Realität, sondern es ist ein Buch und dass die Voraussetzung, von der wir da ausgehen, ist, da hat eine Firma tatsächlich einen richtig guten Lügendetektor entwickelt, der wirklich wahnsinnig gut ist und tatsächlich jede, steht ja auch schon im Klappentext, also wirklich jede Lüge oder auch nicht vollständige Wahrheit. Also wenn so eine Frage eigentlich zweiteilig ist und du beantwortest oder die Antwort wäre eigentlich, oder die Frage ist, warum hast du das gemacht? Und du hast eigentlich zwei Gründe und du nennst nur einen und hältst den anderen bewusst zurück, sozusagen, dann merkt dieser Lügendetektor das auch.
Aha.
Also ja, das ist sozusagen, das ist jetzt das fiktive Szenario. Ich halte das auch für komplett unrealistisch, dass das geht. Ich bin so ein bisschen kritisch, was Lügendetektoren und sowas allgemein angeht, weil mein Gefühl eigentlich ist, dass da oft, also ich habe mich da nicht wissenschaftlich mit beschäftigt, aber mein Eindruck ist eigentlich, dass vieles, was dann als Zeichen für Lüge gewertet werden, oft auch Zeichen von Unsicherheit oder Nervosität einfach sein können.
Mhm.
Und ja, deshalb halte ich in der Realität nicht besonders viel von Lügendetektoren. Aber für dieses Buch finde ich die Idee halt sehr, sehr spannend, dass wir sagen, okay, es gibt diesen unfehlbaren Lügendetektor, der dann auch auf einzelne Personen nochmal kalibriert wird, da wirklich also dann auf die konkreten Werte dieser Person jeweils nochmal eingestellt wird und dann tatsächlich jede Lüge messen kann.
Mhm. Gut, also es gibt dieses Superprogramm und es gibt ja jetzt irgendeine Spielshow, wo man mitmachen kann.
Nein, es ist nicht direkt eine Spielshow, also es ist jetzt nichts. Also ich finde, vom Setting her wirkt es ein bisschen wie so eine Spielshow, aber es wird nichts, also es wird nichts im Fernsehen übertragen oder so, sondern es gibt diesen Wettbewerb, der halt gleichzeitig ein Wettbewerb ist, bei dem du halt 5 Millionen Euro gewinnen kannst und gleichzeitig irgendwie die Testphase zu diesem Lügendetektor sein soll und dabei halt auch noch wissenschaftlich begleitet wird. Also die machen dabei eine Studie und nehmen die Daten irgendwie auf und wollen das dann halt irgendwie auswerten.
Aha.
Genau, und da ist also jetzt die Sache, dass es 100 Kandidaten gibt und diese 100 Kandidaten müssen, solange wie das Ganze läuft, halt die Wahrheit sagen.
Aha.
Und wer lügt, fliegt raus. Und wer am Ende übrig bleibt, stand ja schon im Klappentext, gewinnt dann halt die 5 Millionen Euro. So, das ist so das Gesamtsetting. Und dann gibt es halt noch so weitere Regeln, dass also Fragen auf jeden Fall beantwortet werden müssen. Und genau, die einzigen Fragen, die nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden müssen, sind die, die sich um den Lügendetektor selber drehen. Also, weil die Kandidaten halt auch niemandem was davon erzählen dürfen, dass sie jetzt halt an dieser Sache teilnehmen. Und deshalb ist halt, wenn jetzt jemand fragt, ey, was hast denn du da? Oder warum verhältst du dich gerade so komisch? Dann darauf dürfen sie halt lügen, aber das ist halt das Einzige. Und genau, dann gibt es halt noch weitere Regeln, dass Anweisungen von den Studienleitern sozusagen auf jeden Fall Folge zu leisten ist. Und das heißt halt insbesondere, dass man sich nicht einfach von allen Menschen fernhalten kann. Das wäre ja irgendwie so die einfachste Art und Weise, vielleicht über mehrere Tage nicht zu lügen, einfach mit niemandem zu reden. Und das funktioniert halt nicht. Und diese Kandidaten werden ausgewählt, oder was heißt ausgewählt? Also man kann an dieser Sache teilnehmen, indem man erstmal, man muss eine Münze finden, also die sind irgendwo quasi versteckt. Manche kriegen die, haben die irgendwie in einer Zeitschrift gefunden oder wenn sie irgendwas gekauft haben, dass es irgendwie an dem Produkt irgendwie mit dran war oder so. Und das ist halt so eine Münze mit einem QR-Code. Und mit dem kommt man erstmal auf so eine Website, wo ich glaube nur dieser Satz steht mit irgendwie die Wahrheit kann dich reich machen oder so. Und dann kann man sich da halt melden und dann wird erstmal so ein Interview geführt und dann werden die Kandidaten ausgewählt. Und dann sind da halt eben 100 Leute dabei und die, also von der Altersstruktur her auch sehr gemischt.
Okay, sie suchen sich also die BewerberInnen erstmal zufällig raus und dann haben sie aber noch ein Auswahlverfahren unter denen, die sich melden.
Genau. Also man kriegt es nicht so ganz genau mit, wie genau das funktioniert, weil die Geschichte nicht aus der Sicht derjenigen, die das durchführen, erzählt wird, sondern aus der Sicht von zwei verschiedenen Kandidaten.
Tessa und Philipp.
Ganz genau. Und ja, es ist halt dann abwechselnd aus der Sicht von Philipp und Tessa so beschrieben. Die sind beide 19 und sind damit mit die Jüngsten, die da insgesamt mitmachen.
Ist das Ganze so ein Science-Fiction-Roman? Mal abgesehen von dem Lügendetektor, also spielt das irgendwie in der Zukunft oder würdest du jetzt sagen, es spielt dieser Tage?
Nö, das spielt dieser Tage, würde ich sagen. Also es könnte wirklich jetzt heute sein, sozusagen. Das einzige Science-Fiction-Element ist halt wirklich, dass es diesen super krassen Lügendetektor gibt.
Aha.
Und der ist so ein Ding, das wird den Kandidaten dann sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen eingesetzt, weil es ist jetzt, aber also die bekommen das so um den Arm. Und das ist, es sieht so aus wie so Folie. Ich habe es mir so vorgestellt, wie so diese Folie, die man über so einem Tattoo hat, aha, wenn das halt ganz frisch ist. Und da sind dann halt so ganz so feine Drähte durch, so wie auf so einer Platine halt.
Aha.
Und der, also das kann halt zum einen die ganzen Sachen messen und gleichzeitig kann es aber auch als Display fungieren.
Hm.
So, also es kann dir halt auch Sachen anzeigen.
Aha.
Ja, und dann ist ja noch, steht ja in dem Untertitel auch schon drin, dass die Lüge deinen schlimmsten Albtraum wahr werden lässt.
Ja.
Und zwar ist es dabei so, dass die Kandidaten, damit sie teilnehmen dürfen, müssen sie quasi einen Einsatz formulieren. Und der Einsatz ist das, was sie machen, wenn sie nicht gewinnen. Und dazu müssen sie was angeben, also quasi das, was für sie das Schlimmste wäre zu tun. So, also mit Ausnahme, es darf nicht sein, was irgendjemanden verletzt oder sowas. Ne? Solche Sachen sind nicht erlaubt, aber quasi ja ihren schlimmsten Albtraum, den man irgendwie realistisch durchführen könnte, quasi.
Aber also von was reden wir jetzt? Ist das ein Buch, was auf Spannung gemacht ist? Oder ist es eher ein Buch, was einen auf lustig macht und man muss dann seiner Angebeteten nackt ein Ständchen singen?
Nee, also das Buch ist, ich würde das schon sagen, ich würde es im Thriller-Bereich einordnen, aber also Zielgruppe sind, würde ich sagen, schon eher Jugendliche. Insgesamt ist es schon auf Spannung. Es ist jetzt kein blutrünstiger Thriller oder sowas.
Mhm.
Aber es ist schon auf Spannung aus und diese, das, was als Einsatz dann formuliert wird, das ist auch, also wir kriegen von einer Person mit, ja, das sind nicht unbedingt mega schlimme Sachen objektiv betrachtet, aber wir kriegen zum Beispiel von einer Person mit, die dann Bungee-Jumping macht.
Mhm.
Von einer Person, die irgendwie in so ein Aquarium mit, das mit lauter Quallen gefüllt ist, irgendwie taucht. Und eine Person, die sich irgendwie lebendig begraben lässt für irgendwie eine Stunde oder sowas.
Boah.
Ja, genau. Also es ist halt sehr individuell, was man da jetzt als Einsatz formuliert. Dass sie das sozusagen benennen, passiert, während sie an so einen Lügendetektor angeschlossen sind. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwas sagen, wovon man denkt, ja, das könnten ja Leute schlimm finden, aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Sondern ja, man muss da tatsächlich das angeben, was für einen selber wirklich das Schlimmste wäre. Und Philipp versucht es dann halt tatsächlich auch, dass er zuerst was sagt, also ihm fällt sofort ein, was das Schlimmste für ihn wäre, aber er versucht dann erst was anderes zu sagen und er dann so, ja, also ich würde nackt durch die Innenstadt laufen.
Mhm.
Und ich so, nee, das ist noch nicht das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Also ich würde nackt durch die Innenstadt laufen und dabei singen. Ich kann überhaupt nicht singen, das wäre mir voll unangenehm. Das ist immer noch nicht das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst.
Das ist ja das Schlimmste, was die anderen sich vorstellen können.
Ja, vielleicht. Und also in dem Buch ist es, finde ich, sehr geschickt gemacht. Das geht nämlich damit los, dass man erst von Philipp und dann von Tessa dieses Aufnahmeinterview quasi mitbekommt. Und das heißt, da kriegt man ganz viele Informationen über die Charaktere so direkt geliefert, aber in einem Setting, wo es auch irgendwie Sinn ergibt, dass man jetzt diese Informationen so bekommt.
Mhm.
Genau, das finde ich ziemlich cool. Also ich würde die beiden jetzt einmal ganz kurz vorstellen.
Mhm.
Also wie gesagt, sind beide 19. Philipp studiert Medienkommunikation und hat einen Nebenjob im Jeansladen und wohnt in einer WG mit Emilio, aber Emilio ist oft nicht da. Und deshalb hat er irgendwie halt auch so die Idee, dass er es bestimmt hinkriegt, lange nicht zu lügen, weil er vielleicht auch einfach nicht so viele Menschen sieht. So, das ist halt so seine erste Strategie. Und er ist zu Hause ausgezogen, insbesondere weil, also zum einen natürlich, weil er jetzt mit seinem Studium anfängt und sich irgendwie gedacht hat, das ist auch cool, auf eigenen Beinen zu stehen und so. Aber insbesondere auch, weil er sagt, er hat zu Hause nicht mehr ausgehalten, weil bei seinen Eltern dauernd so schlechte Stimmung ist. Der geht davon aus, dass sie sich demnächst scheiden lassen, so.
Okay.
Also die kommen gerade nicht so gut miteinander klar. Und er hat diese Münze mit dem QR-Code hat er von einer Kommilitonin bekommen. Also weil sie die halt irgendwoher hat. Ich weiß gerade gar nicht, ob man weiß, woher sie die hat. Und sie das aber nicht machen will und ihm das dann halt gibt und sagt, ey, ich würde es voll cool finden, wenn du das machen würdest.
Mhm.
Und er steht so ein bisschen auf sie. Und deshalb lässt er sich halt drauf ein, weil er sich so denkt, Nerf, vielleicht ist das irgendwie ein guter Weg, um ihr irgendwie näher zu kommen.
Aber das mit dem Lügen wird nur von dieser Firma überwacht oder werde ich irgendwo noch öffentlich an den Pranger gestellt?
Nee, öffentlich an den Pranger gestellt werde ich nicht. Das ist wirklich nur, diese Firma überwacht das und du fliegst dann halt aus dem Rennen, wenn du lügst. Und dann musst du halt deinen Einsatz einlösen.
Mhm. Und das heißt, die ganzen Offenbarungen, die ich vielleicht so ausplaudere, passieren auch nur in meinem Umfeld.
Ja, also die nehmen das tatsächlich alles halt auf, sozusagen. Die Daten werden aber pseudonymisiert. Und ja, man weiß nicht so ganz genau, was im Rahmen der Studie jetzt mit diesen Daten konkret passiert. Ob da vielleicht auch irgendwann mal irgendwelche Transkripte in irgendwelchen Veröffentlichungen auftauchen oder so. Das ist jetzt nicht so geklärt, aber halt auf jeden Fall nicht unter deinem Namen und es wird auch nicht, also es ist zumindest nicht das Ziel, dass da irgendwas, keine Ahnung, dann an die Presse geht oder sowas.
Also ja, es hat eigentlich überhaupt gar keinen Spielshow-Charakter.
Ich finde halt, es hat ein bisschen Spielshow-Charakter dadurch, dass es halt so dieses, man scheidet aus und man tritt so gegeneinander an und so ist. Und man wird halt auch, also man wird ja halt die ganze Zeit von diesem Ding überwacht und Leute kriegen irgendwie mit, was man macht und man bekommt gegebenenfalls auch Anweisungen, was man jetzt machen soll.
Mhm.
So, und dann gibt's auch noch so, zwischendurch gibt's so Challenges, wo man tatsächlich was Bestimmtes machen muss und so. Ich finde, das hat schon so ein bisschen Spielshow-Charakter. Es wird halt bloß nicht ausgestrahlt.
Ja, es müsste irgendwie eigentlich noch im Fernsehen laufen am Ende oder auf irgendeinem Streaming-Anbieter.
Ja, also und genau das tut es halt nicht und deshalb ist es halt keine Spielshow in dem Sinne. Aber alles andere ist halt schon so ziemlich wie Spielshow. Und was halt auch passiert ist, dass zwischendurch bekommen manchmal die anderen Kandidaten ein Video davon, also auf ihrem Display sozusagen, dann ein Video davon, wie jemand anders dann seinen Einsatz einlöst.
Mhm.
Also da kriegt man dann doch so ein bisschen was mit gewissermaßen.
Aber warum?
Ich glaube, vor allem als Motivation und Erinnerung so, hey, erinnere dich, dass du hier einen Einsatz hast und dass dir sowas quasi, dass du das dann auch einlösen musst, also streng dich mal besser an.
Ja, was ist denn das Ziel von dieser Firma? Die haben, also klar, die wollen jetzt was über ihren Detektor lernen und den ausprobieren und so. Aber anscheinend sind sie sich ja eigentlich sicher, dass der schon perfekt funktioniert. Und also was ist deren Ziel jetzt, irgendwie Aussagen darüber zu bekommen, wie Menschen reagieren, wenn sie nicht lügen dürfen? Oder?
Das ist nicht so ganz klar. Also das, die halten sich am Anfang auch sehr bedeckt in diesen Interviews und so. Also geben wenig über ihre Ziele sozusagen preis. Und ich glaube, der Interviewer sagt irgendwie am Anfang mal sowas wie, dass halt quasi jetzt von dem, wie sich, also was jetzt da bei diesem Testlauf sozusagen rauskommt, dass davon auch abhängt, für welche Einsatzzwecke man Scandor vielleicht später verwenden könnte sozusagen.
Mhm. Ich sollte öfter Scandor sagen statt Lügendetektor.
Nee, es ist ja ein Lügendetektor.
Ja, aber schon ein sehr besonderer.
Ja, das stimmt. Es ist ein sehr besonderer Lügendetektor. Naja, aber was irgendwie jetzt genau die Ziele von dieser Studie sind oder was die da ganz genau bei rausfinden wollen, das verraten die nicht. Das macht man ja aber öfter so, dass man den StudienteilnehmerInnen nicht so ganz genau sagt, worauf man ganz konkret eigentlich guckt, um sie nicht zu beeinflussen.
In der Regel sagst du es denen überhaupt nicht.
Na eben.
Gilt die alte Faustformel, wenn du in einem Psychologie-Experiment teilnimmst, ist niemals das, was sie dir sagen, das Experiment.
Ja. Genau. Also das ist Philipp.
Ja.
Du klingst so, als wolltest du was zwischenfragen oder
ich habe eben nochmal auf den Klappentext geguckt.
Okay, kann ich dann vielleicht kurz erst Philipp zu Ende vorstellen und dann noch über Tessa reden und dann sagst du das, was du jetzt dir, was dir gerade im Kopf schwebt?
Ja, ist ja gut.
Okay, also was nämlich zu Philipp ja vielleicht noch interessant ist, ist, was jetzt sein Einsatz eigentlich ist in diesem Wettbewerb.
Ach, das kannst du hier schon sagen?
Das ist ja, das sagt er auf Seite 3 oder so. Ich finde, das kann ich jetzt, das kann ich schon verraten. Mhm. Und ich habe schon gesagt, er hat versucht, das irgendwie zu umgehen, weil er, also in dem Moment, als die Frage kommt, wird ihm schon heiß und kalt und allein bei der Vorstellung zieht sich ihm wirklich alles zusammen. Es ist wirklich eine richtig, richtig schlimme Vorstellung für ihn. Und zwar hat er Thalassophobie. Das ist krankhafte Angst vor Wasser, Flüssen, Meeren, Seen und all sowas.
Aha.
Er kann auch nicht schwimmen.
Aha.
Hi, hier ist Elisa aus der Postproduction. Eine kurze Klarstellung, damit wir hier nicht mit gefährlichem Halbwissen durch die Gegend laufen. Wir haben jetzt nochmal den Wikipedia-Artikel zu Thalassophobie nachgelesen und dabei festgestellt, dass das, was ich gesagt habe, nicht ganz richtig ist. Ich habe das wiederholt, was Philipp auch im Buch sagt, wie er Thalassophobie erklärt. Aber eigentlich ist Thalassophobie die Angst vor tieferen Gewässern. Also Flüssen, Seen, dem Meer und so weiter, so wie Philipp und ich das auch gesagt haben. Aber eben nicht die Angst vor Wasser an sich, das wäre Aquaphobie. Wir sehen im Verlauf des Buches, dass Philipp auch im Schwimmbad Panikattacken bekommt. Insofern trifft seine Darstellung hier schon ganz gut das, wovor er Angst hat. Das sind nämlich nicht nur tiefere Gewässer, sondern auch ein Schwimmbad zum Beispiel. Aber das ist eigentlich nicht das, was Thalassophobie an sich bedeutet. Und also er hat als Kind, hat er zwar versucht, schwimmen zu lernen, und dann, ne, aber es geht einfach nicht. Er kriegt komplette Panikattacken, sobald er irgendwie versucht, ins Wasser zu gehen. Mhm. Und sein Einsatz ist jetzt, dass er unter einem Steg durchtaucht. Und zwar unter einem ganz bestimmten Steg, wo ein Freund von ihm mal durchgetaucht ist und dabei fast ertrunken wäre, weil der sich da irgendwie in ja, Algen, die da drunter waren, oder irgendwelchen Gewächsen, die da unterm Steg lang gingen, so halb verfangen hat und dann halt fast nicht rechtzeitig da wieder rausgekommen wäre.
Ja.
Und das ist jetzt sein Einsatz, dass er unter diesem Steg durchtaucht.
Okay, das heißt, Einsätze dürfen auch echt lebensgefährliche Sachen sein?
Ja, was heißt lebensgefährliche Sachen? Also es steht dann nachher im Vertrag drin, dass die Firma ihn da quasi, ne, dass sie ihm die Tauchausrüstung stellt und dass die ihn da quasi dabei begleiten. Und jemand, also er sagt auch direkt, jemand muss mich da aber durchziehen, weil schwimmen kann ich halt nicht. So, also
Tauchausrüstung?
Ja.
Wie groß ist denn dieser Steg? Dass es jetzt einmal Luft anhalten, einmal drunter durch und gut ist.
Ja, gut, aber wenn du natürlich, wenn du jetzt auf Nummer sicher gehen willst, dann ja, sorgst du vielleicht dafür, dass er nicht ersticken kann. Also ich weiß es nicht genau.
Ist es nicht fast schon wieder geschummelt?
Was ist geschummelt?
Ja, wenn er tauchen will, aber weiß, er hat jetzt hier ein Sauerstoffgerät.
Das ist überhaupt nicht, du hast keine Phobien, oder?
Stellt euch vor, ihr hört einen Podcast und da redet so ein Typ Sachen, über die ihr euch wirklich aufregt, weil es wirklich nicht cool ist, was er da sagt. Und ihr würdet dann am liebsten direkt mitdiskutieren können. Ich habe mich beim Schneiden dieses Podcasts über genau das aufgeregt, was ich gleich noch so sagen werde zum Thema Phobien. Andererseits habe ich wenigstens das Glück, dass ich hier mitdiskutieren kann und auch nachträglich mitdiskutieren kann. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr euch über Formulierungen aufregt, die ich zum Thema Phobien habe und Verharmlosungen oder dass ich es kleinrede, dann habt im Hinterkopf, dass ich zumindest im Nachhinein meine Formulierung auch echt uncool finde zum Teil und mich mit euch aufrege gerade. Und um präzise zu sein, natürlich nicht nur die Formulierung, die ich getroffen habe, sondern auch das, was ich damit aussage. Ich wünsche euch trotzdem oder auch gerade deswegen viel Spaß beim Weiterhören. Die Frage ist halt, ob es die Phobie wieder aufhebt, wenn du ganz normal atmen kannst die ganze Zeit.
Wenn das Wasser schon das Problem ist, also gar nicht mal das Tauchen an sich das Problem ist, sondern das alleine das Schwimmen schon, also das in einem Gewässer sein schon ein Problem ist, dann hebt es das überhaupt nicht auf.
Okay, wenn er da eine Phobie hat, ist es ein fairer Deal.
Ja, also das ist auch wirklich sehr, sehr glaubhaft beschrieben, dass es wirklich, wirklich schlimm für ihn ist. Wie gesagt, das sind teilweise Sachen, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die gehen freiwillig Bungee-Jumpen, ne? Aber für die Person, die das irgendwie als, die das als Einsatz genannt hat, für die ist das halt nicht ein lustiges Freizeitvergnügen, sondern für die ist das schlimm.
Mhm.
So, und das ist jetzt hier auch so. Ja, klar gibt's Leute, die gehen freiwillig, die tauchen freiwillig unter einem Steg durch und das ist gar kein Problem. Aber für ihn ist das halt anders.
Mhm. Ja, also wirkt jetzt tatsächlich nicht so krass schlimm, aber gut, dann haben die Leute halt da ihre kleinen Ängste.
Ich glaube, du machst dich gerade richtig unbeliebt bei allen Leuten, die in irgendeiner Weise mit Phobien zu kämpfen haben. Also das sind keine kleinen Ängste oder, also das ist halt, also er reagiert da wirklich körperlich drauf, ne?
Wir müssen jetzt unterscheiden, ob jemand eine Phobie hat oder Angst oder etwas sehr schlimm findet.
Ja.
Ich finde, das ist was ganz anderes.
Ja.
Und wenn ich jetzt nackt durch die Innenstadt laufe, wie er das dann vorgeschlagen hat, das ist auch unangenehm, aber das macht mir in dem Sinne keine Angst.
Ja, das ist als Einsatz ja auch nicht akzeptiert worden.
Ja, aber die Formulierung war ja irgendwie das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, mhm, oder? Und du hast gerade gesagt, ich habe keine Phobien und das stimmt auch. Ich habe in dem Sinne keine Phobie. Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst oder so, aber nicht in dem Sinne.
Mhm.
Und Angst kann ja jeder entwickeln vor irgendwas, keine Ahnung.
Klar.
Wirf mich mit einem Löwen in irgendeine Manege und dann habe ich auch Angst.
Ja gut, aber das ist ja auch tatsächlich lebensgefährlich.
Ja.
Das wäre also ausgeschlossen.
Und es gibt viele Sachen, die ich auch super eklig finden würde, so keine Ahnung. Wirf mich ins Dschungelcamp und ich hätte auch meine Probleme da mit den Sachen.
Mhm.
Okay, ich habe keine Ahnung, was die so machen, weil ich tatsächlich nicht gucke, aber.
Kann ich leider auch nicht behelfen.
Nach allem, was man da so hört, ist es garantiert nicht angenehm. So, das meine ich jetzt mit, sie haben irgendwie kleine Ängste, so wenn man von außen drauf guckt, ist es halt nicht so, muss es nicht so dramatisch sein.
Ja, aber das ist ja auch genau der Punkt, das ist total egal. Das ist jetzt vielleicht wieder der Punkt, das ist halt eben keine Spielshow, wo es für den Zuschauer irgendwie super krass aussehen muss, sondern das Entscheidende ist halt, dass es für die Person selber richtig schlimm ist und sie deshalb stark motiviert ist, das nicht machen zu müssen.
Mhm. Ich wollte jetzt den Charakteren im Einzelnen nicht ihre Phobien da kleinreden.
Das sind auch gar nicht unbedingt Phobien, ne? Nicht jeder von denen hat eine Phobie.
Und das ist genau der Punkt. Und na, also was jetzt an so Beispielen im Raum stand, fand ich, klang das alles so nach eher Kleinigkeiten.
Naja, also bei eine Stunde lebendig begraben lassen hast du eben schon auch ziemlich gezuckt.
Ja, aber das ist einfach so anstrengend. Also das ist, Ja, eine Stunde irgendwo begraben werden ist fies, keine Frage. Aber es ist jetzt alles nicht irgendwie so, ja, oder Bungee Jumping ist halt, ich würde auch nicht Bungee Jumpen wollen, ganz nebenbei. Das fände ich auch schlimm. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Gedanke mich in Panik versetzt, dass es passieren könnte.
Mhm.
Und das meine ich jetzt mit so, mit kleinen Ängsten.
Mhm.
Ohne, wie gesagt, ohne irgendwie da.
Ja, aber du müsstest ja auch einen anderen Einsatz formulieren. Also bei dir würden diese Einsätze dann offenbar nicht funktionieren, sondern du müsstest dann, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade dir was konkret vorstellen kannst, ist vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber also wenn du da mitmachen würdest, dann müsstest du halt für dich überlegen, was wäre denn das Schlimmste, was ich halt machen könnte.
Ich könnte es dir jetzt nicht sagen, was das Schlimmste ist.
Mhm.
Also wie gesagt, so, keine Ahnung, irgendwelche fiesen Sachen essen müssen, fände ich schlimm. Ich fände verbuddelt werden auch schlimm. Ich fände Bungee-Jumping schlimm. Fallschirmsprung fände ich schlimm. Aber es sind alles
okay,
so
also
Sachen.
Okay, also kein nächstes Geburtstagsgeschenk für dich. Fallschirmsprung.
Danke. Aber für eine Chance, 5 Millionen zu gewinnen, würde ich bei den Sachen jetzt schon sagen, so, gut, sucht euch jetzt aus, mache ich alles.
Ja, und ich glaube, dann würdest du in der Interviewsituation ein bisschen länger da sitzen und sie würden ein bisschen länger darauf warten, dass dir noch was einfällt, was für dich wirklich richtig schlimm ist.
Ich glaube, ich fände das zum Teil richtig schlimm. Also ich hätte richtig Panik vor so einem Fallschirmsprung da oben. Aber es ist jetzt so weit weg, dass ich sagen würde, kann ich mit leben.
Ja, und so geht es ja den Kandidaten gewissermaßen auch. Also die sagen ja dann auch alle, okay, das ist mein Einsatz und ich mache mit, weil ich gehe davon aus, dass ich eine Chance drauf habe, das zu gewinnen. Und 5 Millionen Euro sind halt 5 Millionen Euro.
Hm.
Damit kann man schon eine ganze Menge anstellen. Damit kann ich ziemlich lange die Therapie bezahlen dafür, dass ich so einen Scheiß machen musste oder so. Also ja, das kann ich schon verstehen, dass das einem ziemlich viel wert ist. So. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und dann so überlegt, ich glaube, und ich weiß nicht, ob das da funktionieren würde, weil die Sachen, die mir halt direkt eingefallen sind, so die schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen könnte, wären halt Sachen, die richtig krass in mein Leben eingreifen. Also jetzt nicht so Sachen, die man halt einmal macht und dann ist es vorbei, sondern halt sowas wie, keine Ahnung, den Kontakt zu einer bestimmten Person abbrechen oder meinen Job kündigen oder solche Sachen. Also sowas oder halt, ne, keine Ahnung, ja. So in die Richtung. Das wären irgendwie die schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Und ich kann mir aber auch was sehr Schlimmes für mich in der Richtung von solchen Einsätzen quasi vorstellen, wo wahrscheinlich, also die wahrscheinlich von so einem Lügendetektor auch akzeptiert worden wären, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr schlimm für mich wären. So, aber, also ich habe mich dann da in der Situation ein bisschen gefragt, okay, würde er das dann akzeptieren, auch wenn quasi, keine Ahnung, wenn man mir sagen würde, ich darf nie wieder mit dir reden, wäre das für mich halt der schlimmere Einsatz.
Mhm.
So, aber das wäre halt auch keiner, den ich bereit wäre, für die Chance auf 5 Millionen sozusagen einzusetzen.
Mhm.
Okay, das war Philipp. Soll ich noch kurz über Tessa reden oder wolltest du erst was anderes?
Darf ich jetzt Fragen zum Klappentext stellen oder ist das doof?
Wenn du jetzt dringend möchtest, dann stell jetzt erst Fragen zum Klappentext, dann rede ich später über Tessa.
Da steht doch nicht alle spielen fair. Was heißt denn unfair spielen?
Naja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, denn bei der Eröffnungsgala wird explizit gesagt, dass es erlaubt ist, unfair zu spielen. Und also unfair spielen in dem Sinne, dass man halt quasi bewusst versucht, andere Kandidaten rauszuschmeißen. Also indem man versucht, Kontakt zu denen aufzunehmen und sie dazu zu bringen, zu lügen oder Fragen nicht zu beantworten.
Mhm.
So, also ne, indem man halt versucht, Leuten sehr viele, sehr unangenehme Fragen zu stellen.
Und sie müssen einfach immer alle beantworten.
Genau, sonst fliegen sie halt raus.
Darf man die auch schriftlich einschicken?
Tatsächlich ist schriftliche Kommunikation auch mit dabei. Also du darfst auch schriftlich nicht lügen und du musst auch schriftlich alle Fragen beantworten, die dir gestellt werden. Und jetzt frage ich mich gerade, wie ist das, wenn ich dir jetzt einen Zettel in die Hand drücken würde? Den Gedanken hast du wahrscheinlich auch gerade, oder?
Ja, noch ein bisschen weiter. Ich würde ihn per Post schicken, ohne Absender.
Ja, aber du hast ja die Adressen nicht.
Ja, wenn ich ihn in die Hand drücken kann, dann habe ich auch eine Adresse.
Nö.
Warum nicht?
Weil ich die Leute nicht unbedingt bei sich zu Hause treffe.
Ja, dann stalke ich dich so lange, bis ich weiß, wo du wohnst.
Ja,
oder deine
okay.
Mama oder deinen Kumpel, der das dann an dich weiterreicht oder so.
Ja. Ja, okay, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, ich glaube, was passieren würde, wenn du halt, also was ich machen würde als Kandidat, wenn ich so einen Zettel mit lauter Fragen bekomme und da ist kein Absender, an den ich die Antworten schicken kann, dann würde ich mich halt tatsächlich einfach in einen Raum, wo ich alleine bin, hinsetzen, die Frage lesen und darauf die Antwort quasi einfach geben. So. Also um auf der sicheren Seite zu sein, dass ich halt die Frage nicht beantwortet habe. Ich glaube, es geht, also ich weiß es nicht genau, die haben da irgendwie einen 50-seitigen Vertrag oder so, den die unterschreiben müssen. Da stehen diese genauen Regeln bestimmt drin. Leider lesen unsere beiden Charaktere die nicht den Vertrag nicht aufmerksam genug, dass ich darüber jetzt eine Information hätte. was man halt mitkriegt, ist, dass halt sowas wie Kommunikation über WhatsApp oder so halt auf jeden Fall mit dazu zählt.
Mhm.
Wie das jetzt bei sowas ist, was halt ja ein Medium ist, wo du, also jetzt so bei schriftlichen Briefen kannst du ja wirklich sehr zeitverzögert antworten.
Ja.
Da weiß ich jetzt nicht, wie das ist.
Ja, das stimmt schon. Man steht und fällt damit, dass ich es auch jemandem gegenüber direkt beantworten muss, ne?
Ja.
Stimmt schon, wenn ich den Brief lese und dann laut die Antworten sage, aber die andere Person ist halt 3 Kilometer weit weg.
Ja.
Dann hilft das ja nichts.
Also ich glaube, es ist jetzt auch so, wenn jetzt irgendwo eine Werbung läuft und da wird, keine Ahnung, die Frage gestellt, wann haben Sie das letzte Mal Zahnseide benutzt oder so, dann ist das halt keine Frage, die konkret an dich gerichtet wird. Dann musst du die nicht beantworten. Also so ist es nicht gemeint.
Das ist ja noch was ganz anderes.
Ja, aber das Szenario ist mir jetzt halt auch gerade eingefallen, als ich gesagt habe, alle Fragen müssen beantwortet werden.
Mhm.
Dass es natürlich nur um Fragen geht, die wirklich an dich gestellt werden.
Ja.
Es ist jetzt auch nicht so, dass, also Philipp studiert ja und wenn da jetzt der Dozent eine Frage an die Gruppe insgesamt stellt, dann ist es jetzt nicht so, dass das automatisch zählt, als jetzt muss Philipp antworten.
Mhm.
Sondern wenn er aber halt direkt angesprochen wird mit Herr Bayon, was sagen Sie denn dazu? Dann muss er natürlich schon antworten.
Mhm. Und was ist diese ultimative Wahrheit, nach der jemand sucht?
Das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten. Also das ist nichts, was auf den ersten paar Seiten klar wird. Es ist halt so, dass sowohl Tessa als auch Philipp relativ früh das Gefühl kriegen, dass hinter dieser Studie irgendwie noch was steckt oder dass irgendwas irgendwie ein bisschen fishy ist. Aber was genau und wieso und was da nach was für einer Wahrheit da jemand suchen könnte, das ist völlig unklar bis sehr spät. Deshalb kann ich das jetzt nicht beantworten.
Aber suchen Teilnehmende nach einer Wahrheit oder jemand von dieser Firma?
Das kann ich auch nicht beantworten.
Okay.
Aber es ist natürlich eine super Gelegenheit, nach irgendwie einer Wahrheit zu suchen. Also sowohl als Teilnehmender als auch für die Studienleiter natürlich noch leichter oder also für irgendwelche Leute, die da mit dran beteiligt sind, weil die irgendwie noch mehr beeinflussen können, aber auch für die Teilnehmenden. Wenn du weißt, wer noch so teilnimmt und du denkst so, aha, das ist doch, keine Ahnung, irgendein Promi oder keine Ahnung was, von dem wollte ich schon immer mal wissen, ob so und so. Dann ist natürlich eine super Gelegenheit, die Person jetzt zu fragen, während sie an dieser Sache teilnimmt, weil dann stehen ja die Chancen ganz gut, dass du eine wahre Antwort bekommst.
Mhm.
Ja.
Okay, sag mal mehr zu Tessa.
Ja, Tessa ist auch 19. Sie hat lange blaue Haare, ist dadurch schon so ein bisschen auffällig. Und sie arbeitet zum einen als Servicekraft in einer Bar, zum anderen in einem Callcenter von einem Möbelhaus. Und eigentlich würde sie gerne Grafikerin werden. Ist da halt leider abgelehnt worden, weil ihre Bewerbungsmappe angeblich nicht aussagekräftig genug war und kann sich halt, also eine private Akademie kann sie sich halt nicht leisten. Und deshalb, sie hat jetzt so einzelne Aufträge als Grafikerin, so, die machen ja auch mega viel Spaß, aber so richtig hat sie jetzt gerade, also sie arbeitet gerade nicht richtig als Grafikerin und hat auch keine, ja im Moment gerade nicht so richtig eine Perspektive, wie sie da hinkommen kann. Und es ist jetzt eher so, okay, sie arbeitet halt in der Bar und im Callcenter und sieht mal zu, wie sie so über die Runden kommt.
Mhm.
Ihr Vater ist Frührentner und ihre Eltern mieten eine Wohnung von Tessas Onkel.
Mhm.
Und aus Tessas Sicht verlangt er dafür viel zu viel Geld. Und ihr Onkel ist sowieso insgesamt aus ihrer Sicht ein ziemliches Arschloch. Der hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ich glaube Elektronikunternehmen oder so. Und ja, ist aber insgesamt ein eher unangenehmer Kerl. Und Tessa hat ihre Münze tatsächlich von ihm geklaut. Also eigentlich war es seine Münze. Die hat sie in der Golfzeitschrift gefunden. Und hat vor ihr halt quasi damit angegeben, dass er da jetzt 5 Millionen Euro gewinnen kann. Und dann hat sie die Münze, als er auf Toilette war, einfach mitgenommen.
Aha.
Also zu dem Zeitpunkt wusste er halt noch nicht, was es genau ist, sondern kannte halt nur die Webseite im Wesentlichen. Und ja, Tessa wusste es auch nicht, wusste, er will das gerne machen. Sie wollte ihm eins auswischen, hat dann beschlossen, jetzt mache ich's. Und hat dabei mitgekriegt, okay, man kann auch 5 Millionen Euro gewinnen und sich gedacht, okay, 5 Millionen Euro wären gerade schon ziemlich cool.
Mhm.
Also sowohl um irgendwie ihren Eltern ein besseres Leben zu finanzieren, dass die endlich unabhängig von diesem scheiß Onkel sind, als auch um selber zum Beispiel ihre Ausbildung machen zu können und sowas. Genau. Und entsprechend ist ihr Einsatz dann auch, dass sie, das ist jetzt in eine ganz andere Richtung als das, was wir bisher so gehört haben, dass sie für ein Jahr das Jobangebot ihres Onkels annimmt, als seine persönliche Assistentin zu arbeiten.
Hm.
Das ist halt wirklich so das Schlimmste, was sie sich vorstellen kann, weil sie diesen Typen wirklich auf den Tod nicht ausstehen kann.
Mhm.
Und es, naja, man kann sich ja vorstellen, wenn man, also als persönliche Assistentin hast du halt ziemlich viel mit jemandem zu tun und musst den ganzen Scheiß machen, den der irgendwie von dir will. Ja, und das findet sie richtig schlimm und deshalb ist das ihr Einsatz.
Ja. Gibt es gerade noch Anmerkungen zum Verlauf, irgendwas, was du...
Ja, also zum einen, wir haben jetzt schon gehört, es gibt irgendwie Tessa und Philipp und die Kapitel sind irgendwie so immer abwechselnd aus deren Sicht geschrieben und die beiden begegnen sich im Laufe des Buchs auch. Kann man sich irgendwie denken, dass das irgendwie passiert und die begegnen sich im Laufe des Buchs irgendwie ein paar Mal und ich finde das ziemlich cool, weil man dann die Situation so aus beiden Perspektiven so mitkriegt. Also die werden jetzt nicht zweimal hintereinander beschrieben, aber halt, ne, das eine Mal kriegt man es aus der Sicht des einen mit und dann kriegt man im nächsten Kapitel von der anderen Person irgendwie eine Rückschau darauf oder halt, was die jetzt so über, was Tessa jetzt so über Philipp gedacht hat oder so. Das finde ich ziemlich cool. Und zwischendurch bekommt man an manchen Stellen so Einblicke in das, was bei anderen Kandidaten passiert. Nämlich immer dann, wenn jemand, also nicht immer dann, aber zwischendurch, wenn jemand rausfliegt, kriegst du halt quasi, ist dann so ein Mini-Kapitel, so eine halbe Seite bis eine Seite oder so, über irgendwie dann eine entsprechende Person, die gerade rausfliegt. Und genau, es ist so, dass die Kandidaten über den Lügendetektor an ihrem Arm, also dieses Display, was dann da ist, auch immer angezeigt bekommen, wie viele Kandidaten noch im Rennen sind. Also und auch immer angezeigt bekommen, wenn jetzt jemand rausfliegt und die Person, also jeder hat eine Nummer und einen Codenamen. Also den Codenamen vergeben sie halt selber, was dann halt einfach in der Studie für die Pseudonymisierung verwendet wird und das wird dann eben auch angezeigt, keine Ahnung, Nummer so und so, Nebelfuchs ist ausgeschieden. Und dann kriegt man eben so Situationen mit, wie jemand quasi gerade rausgeflogen ist. Die erste Person fliegt halt tatsächlich schon in der ersten Minute raus. Genau. Und es gibt jetzt natürlich so mehrere spannungserzeugende Elemente insgesamt in diesem Buch. Also zum einen fragt man sich natürlich, okay, wie lange halten Tessa und Philipp denn jetzt jeweils eigentlich so durch und in was für Situationen kommen sie und was ist da vielleicht besonders schwierig? Also in welchen Situationen ist es besonders schwer, nicht zu lügen?
Das Gemeine ist ja, sie können ja gar nicht beide gewinnen.
Genau, das ist richtig.
Das heißt, wenn man beide mag beim Lesen, dann weiß man schon, einen von beiden trifft es mindestens.
Richtig. Und ich habe mich dann beim Lesen auch immer wieder gefragt, okay, wem gönne ich es denn eigentlich mehr, also wem von beiden wünsche ich denn jetzt eigentlich mehr zu gewinnen? Weil man ja weiß, also mindestens einer fliegt ja raus, ne? Und vielleicht fliegen auch beide raus, das weiß man nicht, aber es ist ja auf jeden Fall klar, dass höchstens eine Person gewinnen kann.
Ist das nicht voll einfach?
Wieso?
Ich würde sagen, man gönnt es Tessa mehr.
Weil ihr Einsatz schlimmer ist?
Weil ihr Einsatz viel länger dauert, weil er muss dann einfach einmal da durchtauchen und dann ist gut. Ja, ich weiß, es ist eine Phobie, ist anstrengend, Ich verstanden. Und sie hat ja anscheinend nicht nur, dass sie das Geld für sich haben will, sondern sie will es ja auch noch für ihre Eltern mit einsetzen. Das heißt, sie hat ja auch ein sehr, sehr löbliches Ziel, was sie damit machen will.
Ja, kann man so sehen. Es wird halt dadurch ein bisschen weniger klar, finde ich. Also es ist so ein bisschen natürlich Geschmackssache, wem von beiden man jetzt auch sympathischer findet oder so. Aber man kriegt halt zwischendurch vor allem viel mit, wie was für Panik Philipp vor seinem Einsatz hat. So, und natürlich hast du recht, das macht man, muss er nur einmal machen und dann ist es vorbei. Aber du kriegst halt mit, wie er davor Albträume hat und sowas. Und das macht dann halt wieder nicht so klar, dass du es Tessa mehr wünschst. So, oder so ging es mir zumindest.
Ja, ich gucke ja gerade ganz nüchtern auf seinen Einsatz die ganze Zeit. Und aus so einer nüchternen Perspektive finde ich es halt, also einfach von dem, was er machen muss, finde ich, dass er es machen sollte. Mir ist klar, dass wenn er eine Phobie hat und da Todesängste leidet, dass das für ihn aus seiner Sicht komplett anders ist, aber...
Ja, genau darum geht es ja.
Nee, es geht ja gerade darum, wie würde ich das bewerten, wem würde ich es mehr gönnen.
Ja.
Und aus meiner Sicht, ohne da jetzt einzusteigen in seine Phobie, würde ich halt sagen, das, was sie machen muss, wäre viel schlimmer.
Ja gut, jetzt kann man halt sagen, naja, sie muss jetzt halt ein Jahr lang einem Job nachgehen, für den sie auch bezahlt wird. Andere Leute haben auch Jobs, die sie vielleicht nicht so gerne mögen.
Ja, aber die Verbindung mit der Art und Weise, wie sie das Geld einsetzen will, dass sie es nicht nur für sich will, gewinnt dann.
Okay, ja. Du hast gemerkt, dass ich zwischendurch so ein bisschen... Ja, also ich glaube, es liegt halt ein bisschen auch daran, dass ich halt Philipp ein ganzes Buch lang begleitet habe und ihn schon echt gerne mag. Aber ja, mich hat gerade in dem, was du so gesagt hast, halt einfach ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl habe, dass du da nur so versuchst, so objektiv drauf zu gucken und zu sagen, ja, es ist ja gar nichts Schlimmes, was er machen muss. Und es geht ja aber nicht darum, ob es objektiv betrachtet schlimm ist, sondern darum, dass es für ihn halt schlimm ist. Und man kriegt halt mit, wie schlimm das für ihn ist. Und deshalb finde ich es halt wirklich schwer zu sagen, ich will, dass er rausfliegt, damit Tessa gewinnen kann, quasi.
Ja, verstehe ich total.
Okay, genau. Also das ist halt so, dass das eine Ja, das sind so Elemente, die Spannung erzeugen, aber insbesondere halt auch, dass man irgendwie relativ früh mitkriegt, irgendwie steckt da noch was dahinter und man sich fragt, okay, was steckt hier noch dahinter, was läuft da nebenbei noch? Dieses mit dem, wer ist da auf einer Suche nach einer bestimmten Wahrheit und was ist das für eine Wahrheit und was, also man kriegt dann so nach und nach tauchen so gewisse Hinweise auf, dass man denkt, okay, irgendwas hat das hiermit zu tun und da und was ist denn damit eigentlich los und so? Darauf möchte ich jetzt natürlich nicht eingehen, weil das alles erst so nach und nach aufgedeckt wird, aber also man, das ist halt sowas, wo man dann sich fragt, okay, was wird hier eigentlich gespielt und warum passiert jetzt das und wer hat eigentlich was davon, wenn das hier jetzt so abläuft? Und na klar, natürlich ist auch ein spannungserzeugendes Ding, wer gewinnt denn jetzt am Ende eigentlich? Oder wird das Ganze vielleicht, bevor es zu einem Gewinn kommt, vorher schon abgeblasen, weil irgendwie was ganz Schlimmes passiert oder so? Das kann ja auch manchmal sein. Und ich finde, dass es ein wirklich sehr gut konstruierter Thriller ist. Am Ende wird es aus meiner Sicht alles sehr, sehr gut und plausibel aufgelöst. Oder gut, über plausibel kann man immer streiten, aber aus meiner Sicht wird es sehr gut aufgelöst am Ende. Und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich bin da auch ziemlich schnell so durchgeflogen, weil ich immer wissen wollte, wie es jetzt weitergeht. Und würde sagen, man muss keine Angst davor haben, dass es am Ende irgendwie unbefriedigend ist. Das ist ja manchmal irgendwie bei Thrillern so, dass man am Ende sagt so, okay, jetzt war das voll spannend, aber am Ende war es irgendwie doch sehr an den Haaren herbeigezogen oder so. Das finde ich persönlich hierbei jetzt nicht.
Das ist schon mal Gold wert.
Absolut.
Ich hätte bei dem Buch so ein bisschen Sorgen, dass ich mich zu sehr über die Prämisse, die da reingesteckt wird, aufrege, dass es einfach keinen so perfekten Lügendetektor geben kann. Mhm. Und auch, dass die Implikation dessen, wenn so ein Gerät existiert, das wird ja nicht von so einer Firma dann so eingesetzt, sondern das wird ja ganz schnell von einem Geheimdienst geschnappt und für keine Ahnung. Wahrscheinlich erstmal gar nicht mal so öffentlich sichtbar genutzt und später dann vielleicht auch im Gerichtsverfahren oder sonst was. Und ich würde mir wahrscheinlich die ganze Zeit drüber nachdenken, boah, was für gesellschaftliche Implikationen hätte das? Wo würde man es einsetzen? Was würde das verändern? Was würde das bedeuten? Also und nicht nur Geheimnisse, sondern auch, keine Ahnung, würden Unternehmen das in Bewerbungsgesprächen nutzen? Würde man das nutzen, wenn man sich mit Eltern unterhält, ob also aus Sicht einer Kindertagesstätte oder so, ob die Kinder da rein dürfen? Würden Lehrer das in der Schule nutzen oder Lehrerinnen? Also wo würde das überall noch auftauchen? Würden, keine Ahnung, Politiker so ein Ding tragen, während sie Reden halten? Und da wird es wahrscheinlich auch schon wieder super, super spannend, weil auch gar nicht klar ist, wenn das Ding jetzt ausschlägt, was bedeutet das eigentlich? Hat er jetzt nur die falsche ein Verb benutzt, was die falsche Implikation mitschickt? Er ist nicht gegangen, er ist gelaufen. Oder andersrum. Oder steckt da eine faustdicke Lüge hinter und so? Und also nur einen Rot oder Grün, ob jemand lügt oder nicht, alleine würde es ja gar nicht so, ja, würde es nicht zu Ende beantworten, die Frage, die dann aufkommt. Und wie würde man dann damit wieder umgehen? So? Und ich hätte, also ich weiß, wenn ich das Buch jetzt lesen würde, würde ich ganz viel auf der Ebene mitdenken und überlegen, wo in der Realität würde man das benutzen? Ich bin mir jetzt schon sicher, ich will gar nicht, dass wir solche Geräte haben.
Gebe ich dir absolut recht, ja.
Deswegen umso mehr freut es mich, wenn du sagst, das Ende ist auf jeden Fall befriedigend.
Ja, es ist tatsächlich, also diese Diskussion, was würde man jetzt mit diesem Lügendetektor eigentlich machen und was hat das für gesellschaftliche Implikationen und so, das ist aus meiner Sicht, ist das eine total spannende Frage. Darum geht es in dem Buch aber eigentlich gar nicht.
Habe ich schon verstanden und jetzt auch geahnt. Und wenn das Buch jetzt auch noch in sich nicht schlüssig ist, dann würde mich halt dieser Nebengedankenstrang, den ich dann hätte, richtig aufregen. Und dann würde ich es wahrscheinlich nicht zu Ende lesen. Wenn du jetzt sagst, die Geschichte ist aber rund und man kann da so ein bisschen drin versinken, dann tritt das ja auch in den Hintergrund entsprechend.
Ja, also ich finde es richtig cool. Ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich darauf einlassen kann, dass es jetzt halt so einen perfekten Lügendetektor gibt. Also das ist die Voraussetzung, die man schlucken muss. Der Rest in dem Buch ist auch realistisch, aber das ist halt quasi dieses eine Science-Fiction-Element sozusagen, was man einmal glauben muss, sonst macht das Buch keinen Spaß.
Das ist ja oft ein Kern von guter Science-Fiction, dass eine Annahme getroffen wird, die nicht real ist und dann wird harte Science-Fiction also rumgebaut.
Ja, wobei es, also das nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht, es hat wenig mit Science-Fiction jetzt zu tun, weil es halt gar nicht um die, wie das Ganze jetzt funktioniert oder solche Sachen, darum geht es halt nicht, sondern wir sehen das Ganze halt aus Sicht von zwei Leuten, die halt jetzt so ein blödes Ding am Arm haben und damit umgehen und nicht aus Sicht von denen, die das irgendwie gebaut haben oder die das jetzt auswerten oder so.
Ich würde trotzdem sagen, das ist Science-Fiction, fertig. Und ich würde es auch harte Science-Fiction nennen, wenn es ansonsten realistisch ist. Du hast recht, das ist jetzt kein Star-Wars-Märchen. wo noch Raumschiffe rumfliegen. Aber das ist ja, Science Fiction ist ja sehr breit, auch im Genre eigentlich. Und solche Sachen sind ja oft auch mit drin.
Ja, absolut. Genau, die Autorin Ursula Poznanski ist ja, glaube ich, relativ bekannt. Vor allem eben für Thriller für Jugendliche.
Mhm.
Und also ich glaube, ihr großer Durchbruch war halt Erebos, ist glaube ich 2010 ungefähr erschienen. Auch ein richtig gutes Buch, also wenn ihr noch mehr von ihr lesen wollt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und für mich ist es so, dass Erebos das unerreichte Highlight ist. Also das ist aus meiner Sicht ihr bestes Buch.
Mhm.
Aber dieses hier, Scandor, ist für mich das zweitbeste. Und ich habe schon einige von ihr gelesen, auch einige, die ich wirklich gut fand. Und das hier ist für mich das zweitbeste tatsächlich.
Mhm. Gibt es noch, nee, du bist jetzt durch mit Erklärungen, ne? Habe ich noch eine Frage? Ich habe das Buch eben aufgeschlagen und es gibt die Kapitel, die sind durchnummeriert und dann gibt es Zahlen, die runterzählen.
Mhm.
Mein Tipp ist, das sind die Anzahl der Teilnehmenden, die noch im Rennen sind.
Ja, ganz genau.
Yes.
Sehr gut. Das habe ich tatsächlich erst, also ich habe die, am Anfang habe ich die gar nicht wahrgenommen. Weil ich auch, wenn ich so im Lesefluss bin, dann nehme ich ganz oft auch gar nicht den Kapitelanfang sozusagen wahr. Also ich lese dann auch die Kapitelüberschrift manchmal nicht oder so. Und entsprechend sind mir auch diese Kreise mit den Zahlen drin beim ersten Lesen gar nicht aufgefallen. Und ich habe das erst danach, als ich dann nochmal durchgeblättert habe, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich das gemerkt, dass die da sind. Und genau, am Anfang merkst du halt, also in den ersten Kapiteln sind die Kreise noch, da steht noch keine Zahl drin, weil der Wettbewerb halt noch nicht losgegangen ist.
Ich glaube, da war ein Strich drin einfach.
Genau, da ist so ein Strich drin dann. Und dann geht es halt los, dass du irgendwie dann mitkriegst, wie viel noch drin sind. Das kommt aber auch im eigentlichen Text auch immer vor, weil natürlich irgendwie Philipp und Tessa dann auf ihre Displays gucken und es da immer angezeigt wird. Das heißt, man kriegt das auch mit, wenn man jetzt so wie ich Kapitelüberschriften eher überliest. Man ist trotzdem gut informiert.
Gut, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, kann es, glaube ich, auch niemand mehr übersehen.
Ja.
Gut, dann freue ich mich auf die Besprechung und für jetzt mit der A-Folge ist hiermit Schluss.
Genau, viel Spaß beim Lesen, wenn ihr es lesen wollt.
Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.